Wir sind im Jahr 1984. Apple hat gerade den ersten Computer mit grafischer Benutzeroberfläche und Maus herausgebracht. Also quasi den ersten Computer, der ein bisschen so aussieht, wie Computer heute eben so aussehen. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg wird damals geboren und in Deutschland kommt die erste E-Mail an. Das Internet, wie wir es kennen, das gibt es noch nicht. Und trotzdem findet zu dieser Zeit einer der ersten deutschen Hacks statt, bei dem ein Computer aus der Ferne angegriffen wird. Und bei dem geht es um jede Menge Geld. Genauer gesagt um 134.694 Mark und 70 Pfennig. Verantwortlich dafür ist der Chaos Computer Club.
Wir hatten ja damals ziemlich viel Ärger mit der Post, mit dem Gilb. Der war ja bei uns ziemlich verrufen.
Das ist Steffen Verneri. Er sagt, er ist aus der Steinzeit des Chaos Computer Clubs. Von diesem Chaos Computer Club, kurz CCC, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Der ist vor allem deshalb bekannt, weil er sich dafür einsetzt, dass unsere Daten im Internet geschützt sind. Und auch in den 80ern macht er sich schon für Nutzer und Nutzerinnen von Computern stark. Und genau deshalb hat er damals Streit mit der Post. Wenn ihr euch jetzt fragt, so, what, wie kann man denn bitte Streit mit der Post haben, habe ich mir auch erst mal gedacht. Aber 1984 ist die Lage etwas anders. Da heißt die Post noch Deutsche Bundespost und ist ein staatliches Unternehmen. Und sie stellt damals nicht nur Briefe und Pakete zu, sondern ist auch für die Telekommunikation zuständig, also für das Telefon zum Beispiel.
Es gab halt damals das Fernmeldeanlagengesetz, welches regelte, was man ans Telefonnetz anschließen darf und was nicht. Das heißt, wenn man ungeprüfte Geräte angeschlossen hat oder selber sogar an seiner Telefondose geschraubt hat, dann war das eine Straftat.
Für Leute, die Bock auf neue Technik haben, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder sündhaft teure Geräte bei der Post kaufen oder die Sachen selbst bauen. Das ist nur leider verboten und führt zu einigen Problemen. Genauer gesagt zu einem jahrelangen Streit zwischen der großen, scheinbar allmächtigen Post und dem frisch gegründeten Chaos Computer Club. Es geht um einen Hack, der bis heute noch nicht final geklärt ist. Mein Name ist Ann-Kathrin Mittelstraß und ihr hört Crime Exe. Es ist 1984. Steffen Verneri ist Anfang 20 und auch da schon voll der Technik-Nerd. Nach der Schule macht er keine Ausbildung, die braucht er nicht. Was er wissen will, das bringt er sich nämlich selbst bei. Er probiert die neue Technik aus, die gerade rauskommt. Das bedeutet damals, so viel wie nur möglich aus der Telefonleitung rausholen.
Ich hatte eine eigene Hütte, wo ich mit einem Freund gewohnt habe und habe mir dann auch gleich, nachdem ich mir einen Akustikkoppler zugelegt hatte, hatte ich mir dann eine zweite Telefonleitung zugelegt, weil eine war ja dann praktisch für den Computer reserviert. Das stieg dann auch relativ zügig auf 4 Telefonleitungen.
Heute kann man das nicht mehr so richtig nachvollziehen. Also gehen wir mal gemeinsam zurück ins Jahr 84 und stellen uns vor, wir wollen ins Internet. Die Telefonleitung ist das Tor zur neuen Technik. Du brauchst sie nicht nur zum Telefonieren, sie überträgt auch digitale Daten. Auf den ersten Blick ist das gar nicht so anders als heute. Da, wo jetzt meistens noch der WLAN-Router dran steckt, da steckt damals ein Modem oder ein sogenannter Akustikkoppler. Gab's beides nur bei der Post. Dieser Akustikkoppler wandelt die digitalen Signale des Computers in analoge Signale um. Also in Sprache sozusagen, wie wenn du telefonierst. Dafür legt man den Telefonhörer auf diesen Akustikkoppler, der gleichzeitig mit dem Computer verbunden ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass es früher immer so lustig gepfiffen hat, wenn man ins Internet wollte. So. Und durch das Pfeifen in verschiedenen Tonhöhen werden dann die Daten über das Telefonnetz übertragen. Das bedeutet, wenn du im gleichen Raum bist, pst, leise sein, weil du sonst die Daten veränderst. Wenn ihr heute online geht, funktioniert das übrigens immer noch ähnlich. Wir sind zwar technisch schon ein gutes Stück weiter, aber das Prinzip ist das gleiche.
Wir hatten halt damals so die ersten Mailbox-Systeme. Das waren also so Computer, die man halt über das Telefonnetz anrufen konnte mit so Akustikkopplern ganz am Anfang. Also da konnte halt einer anrufen auf einer Mailbox. Und die akustische Kopplung funktionierte dann entweder halt über diese Akustikkoppler und man hat sich sozusagen ein kleines Gerät gebaut, was dann den Hörer abgenommen hat, wenn es geklingelt hat und wieder aufgelegt hat. Das nannte sich damals Katze.
Klingt ziemlich aufwendig für einen einfachen Anrufbeantworter. Aber das stört Steffen Veneri überhaupt nicht. Im Gegenteil, er tüftelt eben gern, wie sein eigenes Zeug bauen und anschließen und eben nicht auf die teuren Geräte der Post angewiesen sein. Er schraubt sich seine Telefondose an die Wand. Den Akustikkoppler kauft er schweren Herzens bei der Post. Ein paar Jahre später wird er aber den Bauplan dafür mit dem Chaos Computer Club veröffentlichen, damit sich jeder so ein Ding selbst bauen kann. Genannt wird der Do-It-Yourself-Koppler übrigens Datenklo, weil ein Gummiteil davon von einem Abwasserrohr stammt. Nur die Post hat da natürlich was dagegen. Schließlich verdient sie an den Geräten jede Menge Geld. Ein Postmodem kostet 8 Mark im Monat, ein Telefon monatlich 27 Mark.
Und so kam es halt, dass die Post sehr viele Hausdurchsuchungen gemacht hat. Bei Leuten, die halt interessiert waren und sich jetzt keine postgeprüften Geräte, die ziemlich teuer waren. Und also die Post hat praktisch Hausdurchsuchungen bei den interessierten Computernutzern gemacht, die halt ihren Computer ans Telefonnetz angeschlossen haben. Und das hat mich auch selber mal getroffen dann später. Ich durfte dann also auch 900 Mark Geldstrafe bezahlen, weil ich meine Telefondosen selber geschraubt hatte. Und das hat uns natürlich alle sehr verärgert, sage ich mal.
Sehr verärgert hat das Steffen Veneri. Das drückt er wirklich sehr diplomatisch aus. Ich meine, stellt euch mal vor, die Polizei steht mit einem Durchsuchungsbefehl vor eurer Tür, weil ihr eure Telefondose, also das Ding an der Wand, wo ihr das Telefon ansteckt, selbst gebaut habt. Das klingt doch absolut verrückt. Das geht tatsächlich auch nur, weil die Post ein staatliches Unternehmen ist und so Best Friends mit der Polizei. Überhaupt hat die Post Mitte der 80er sehr große Macht. Was sie sagt, ist Gesetz. Die Post hat nicht nur ein Monopol auf das Transportieren von Briefen, sondern auch auf E-Mails, die es zu der Zeit schon gibt, wenigstens unter technikaffinen Leuten. Im Herbst 83 kommt dann noch ein neues System dazu, das BTX-System.
Im Herbst 83 ging dann halt der Feldversuch mit dem ersten Bildschirmtextsystem in Berlin los. Bildschirmtext muss man sich in der Form vorstellen, das ist halt also wie heute der Videotext.
Ja gut, heute der Videotext. Den kennt ihr wahrscheinlich auch noch. Wenn man am Fernseher eine bestimmte Taste drückt, dann kommt da diese ganz simple Darstellung von Text. Der Bildschirmtext, kurz BTX, ist so etwas Ähnliches. Statt aber über das TV-Kabel kommt der Empfang des BTX-Geräts über die Telefonleitung. Dafür braucht man auch entsprechende Technik. Und zwar, ihr ahnt es, von der Post. Entweder ein postverifiziertes Modem oder wieder so einen Akustikkoppler. Anschauen kann man die Seiten dann über den Fernseher, ein BTX-Gerät oder am Computer.
Man hat also 25 Zeilen auf 40 Zeichen, die gefüllt werden. Man konnte Seiten speichern, 1926 Byte. Das waren halt statische Seiten, die man ablegen konnte, speichern konnte. Es gab dazu noch sozusagen Antwortseiten, wo Mitnachrichten an einen Anbieter hinterlassen werden konnten und Mitteilungsseiten, die frei verschickt werden konnten. Ich glaube, die hat sogar 40 Pfennig gekostet.
Diese statischen Seiten lassen sich dann über eine Fernbedienung aufrufen. Da gibt es Seiten zum Beispiel vom Versandhaus Quelle oder zum Buchen von Reisen und sogar Vorläufer des Online-Bankings bei den Banken. Dieses System ist sehr, sehr teuer, also für die User und die Anbieter. Die Post verdient gut daran, weil sie monatlich von den normalen Usern eine Grundgebühr von 8 Mark verlangt und dann noch 23 Pfennig pro 8 Minuten im BTX-Netz. Für die Anbieter von BTX-Seiten ist es sogar noch teurer.
Es war eine richtig teure Geschichte. Also eine Anbieterseite zu haben, hat also 350 Mark Grundgebühr gekostet. Dazu brauchte man halt noch ein postgeprüftes Modem, was dann auch eine höhere Geschwindigkeit hat. Das hat auch 120 Mark monatlich gekostet. Jede Seite hat Speicherkosten gekostet.
Das alles passt Steffen Veneri so gar nicht. Er ist damals das, was man heute Early Adopter nennt.
Ich habe hier meinen Computer 1982 angeschafft. Er hat 16.000 Mark gekostet, so viel wie ein Auto. Das war ein Apple II mit voller Ausstattung sozusagen. Und bin dann im Sommer 83 bin ich dann sozusagen online gegangen, habe meinen Computer mit dem Telefonnetz verbunden und war einer der ersten, die da überhaupt unterwegs waren. Das war also wirklich eine Aufbruchzeit. Es gab einfach noch gar nichts und es ging ja erstmal darum, überhaupt etwas zu schaffen. Ich bin damals zum Chaos Computer Club gekommen, dann im Herbst 83.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Der Chaos Computer Club ist damals erst ein paar Jahre alt. Gegründet hat ihn unter anderem der Journalist und Computeraktivist Wau Holland als Austauschplattform für Computernerds, aber auch als Schnittstelle von Computer und mündigem User.
Also ich war mit Wau halt essen beim Griechen, beim Bacchus, und er erzählte halt aus seiner Perspektive Computer halt auch für die Bürger einsetzen, um selber eine eigene Transparenz über den Staat zu erreichen, um selber Material zu sammeln, sich gegenseitig auszutauschen. Das halt das Ganze halt auch als ein technisches Forum für die Bürger zu nutzen. Die Idee hat mir sehr gut gefallen.
Das finde ich eine ehrenhafte Idee, ist aber natürlich ziemlich schwierig umzusetzen, wenn der Staat und damit auch die Post immer alles kontrolliert. Denn die Post bietet ja Geräte an, die sich nur reiche Leute leisten können. Und das Zeug selber bauen ist auch verboten. Und das wollen Steffen Verneri und Wau Holland nicht einfach so hinnehmen. Sie wollen unbedingt mitmischen bei diesem Vorläufer des Internets. Aber woher bekommt man dann so ein BTX-Gerät, wenn man nicht so viel Geld hat? Tja, mit nicht ganz legalen Mitteln. 1984 findet in Hamburg der Weltpostkongress statt. Solche Postkongresse werden damals organisiert, um den Postverkehr in der ganzen Welt zu regeln und damit sich Postleute besprechen können. Und beim Weltpostkongress 84 stehen überall diese BTX-Geräte rum.
Ich habe halt beim Abbau geholfen, kam da mit einer leeren Kiste an einem Stand, wo die schon ziemlich am Einpacken waren, und fragte halt, ob ich hier schon mal anfangen könnte abzubauen, damit wir alle rechtzeitig nach Hause kommen. Und ja.
Steffen Verneri packt also eins der BTX-Geräte in eine Box, um es aufzuräumen, geht damit zu seinem Auto, steigt ein und ist ab jetzt Besitzer eines BTX-Geräts. Ganz einfach.
Also hat letztlich der Weltpostkongress dann unseren Einstieg dann auch sozusagen mit gefördert. Da hatten wir damals auch kein schlechtes Gewissen bei.
Steffen Verneri und Wau Holland bauen das Gerät dann erstmal um, damit sie es voll nutzen können. Sie machen aus einem Nutzergerät, mit dem man Seiten nur anschauen kann, ein Anbietergerät, mit dem sie selbst Seiten ins BTX-Netz stellen können.
Und dann haben Wau und ich halt primär einen Infodienst im Bildschirmtext angeboten, also redaktionelle Seiten halt, wo wir über alles Mögliche rund um Posttelekommunikation, Gesetzgebung, was sich halt wo tat, wo es neue Mailboxen gab und sowas berichtet haben. Wir haben dann Animationen mit Posthörnchen gemacht und Spiele.
Die beiden bauen einen Infodienst auf, wo Interessierte sich über die neue Technik informieren können. Ziemlich praktisch also. Eine der Animationen, die Steffen Verneri da gerade erwähnt, gefällt mir aber noch ein bisschen besser. Als die ersten BTX-Geräte rauskommen, behaupten erstmal alle, bewegte Bilder im BTX zeigen, das geht nicht. Steffen Verneri beweist dann das Gegenteil. Er baut eine Animation, in der kleine Panzer das Logo von der Post abschießen. Damit wollen er und Wau Holland nicht nur die Post ärgern, sondern auch etwas bewirken. Sie wollen, dass sich etwas am System ändert, denn das BTX-System ist viel zu unsicher, finden sie. Man kann über BTX Nachrichten versenden, die kann man dann aber nachträglich wieder ändern.
Wir haben dann Mitteilungsseiten gemacht, die wir im Empfängerbriefkasten praktisch verändert haben. Also das heißt, wir haben eine Mitteilung an die Datenschützer geschrieben und nachdem die erhalten haben, haben wir dann aus Liebe Datenschützer, Liebe Dateischeißer im Inhalt gemacht.
Die beiden schicken also den Datenschutzbeauftragten der Bundesrepublik eine Nachricht. Sie schreiben erst, liebe Datenschützer, wir werden Sie mit diesem Schreiben fernbeleidigen. Und ändern dann liebe Datenschützer in liebe Dateischeißer um, nachdem die diese Nachricht schon gelesen haben. Damit wollen die beiden zeigen, schaut euch mal an, wie unsicher dieses System ist. Dabei solltet ihr doch eigentlich dafür sorgen, dass es sicher ist.
Ja, und so sind wir dann halt im Lauf der Zeit halt immer wieder über Fehler gestolpert und Bugs, wo wir dann halt gemeldet haben an die Post, aber irgendwie, ja, nicht ernst genommen wurden, sage ich jetzt mal so. Es gab damals so eine Art Anbietervertreterkreis, natürlich auch beim Bildschirmtext. Hätten die uns damals ja irgendwie eingeladen dazu und dass man die Sachen da besprechen könnte, wäre es wahrscheinlich alles gar nicht passiert, ne? Das Telefon war damals noch ein unbegrenztes Kreditmittel. Das heißt, wenn bei einem einer eingebrochen ist und hat Amerika angerufen und den Hörer daneben gelegt, dann konnte man sich praktisch um Haus und Hof telefonieren und die Post hat sich das Geld auch geholt. Also das ist praktisch ein Telefon, ist wie eine unbegrenzte Kreditkarte. Und diese Unbegrenzung haben sie praktisch dann auch auf das BTX-System übertragen.
Das BTX-System ist also sozusagen eine Kreditkarte ohne Limit. Das kann teuer werden.
Man konnte also Geld ausgeben, ohne eine Begrenzung, pro Aufruf bis maximal 9,99 Mark. Man hat also praktisch eine BTX-Seite aufgerufen mit Stern, Ziffer, Raute. Und dann kam Hinweis, kostet 9,99 Mark, bestätige das mit der Raute. Dann hat man nochmal auf die Raute gedrückt und dann waren diese 9,99 Mark weg.
Der Aufruf einer BTX-Seite funktioniert also im Grunde ganz ähnlich wie das Telefon. Man muss eine Nummer anwählen, beim BTX vorher dazu noch einen Stern und hinterher eine Raute und dann landet man auf der Seite, auf die man will. Und so wie damals jeder einzelne Anruf Geld kostet, kostet auch jeder Aufruf über das BTX Geld.
Der eine Nutzer ruft praktisch dann die Seiten eines anderen auf und bezahlt dafür. Dann wird das Geld halt von dem Nutzer A auf den Nutzer B gebucht. Und wird dann über die Telefonrechnung eingezogen und ausbezahlt. So war der Weg. Und wir hatten dann eine so schöne Spendenseite, wo dann auch immer viele Leute halt auf den Knopf gedrückt haben, um zu spenden.
Ganz schön praktisch eigentlich. Wie eine kleine Spende per PayPal oder eine schnelle Überweisung per Banking-App. Großer Gewinner dieser Art von Banking im BTX ist übrigens die Erotikbranche mit Beate Use. Kein Wunder eigentlich. Da vergeht am BTX-Gerät schnell mal eine Stunde oder drei. Und an jeder Minute verdient die Post.
So, und das war einer unserer großen Kritikpunkte halt, dass es ein unbegrenztes Kreditsystem ist. Wir wollten da unbedingt eine Grenze reinhaben und wir wollten Warnhinweise oder Vorsichtshinweise haben. In der Art, dass eben die Nutzer auch aufgeklärt werden, wo sie aufpassen müssen, was sie vermeiden sollten, um jetzt halt nicht abgezockt zu werden.
Ist ja klar, dass die Post kein Interesse daran hat, vor den Gefahren zu warnen, wenn sie an jeder Minute verdient. Und deshalb die Hinweise von Steffen Venneri und Wau Holland ignoriert. Also suchen die beiden möglichst viele Sicherheitslücken im BTX-System, weil sie beweisen wollen, BTX ist gefährlich.
Wir hatten dann mal an verschiedensten Stellen rumgehackt. Wir haben dann mal zum Beispiel beim Fernmeldetechnischen Zentralamt, das waren die, die technisch verantwortlich sind, haben wir auf deren Anschluss rumgehackt und als Kennwort einfach mal deren eigene Telefonnummer ausprobiert und waren drin.
Die beiden hacken sich quasi in ein fremdes Benutzerkonto. Naja, wenn man das Passwort erraten, den Hacken nennen will. Und wenn das Passwort auch noch quasi identisch mit dem Nutzernamen ist. Und dann hacken sie sich auch noch ausgerechnet in den Account des Fernmeldetechnischen Zentralamts, das unter anderem für die Zulassung von allen Telekommunikationsgeräten zuständig ist. Also auch BTX-Geräte. Mit deren Konto besuchen sie dann die Seite des Chaos Computer Clubs. Das kostet das Zentralamt etwa 10 Mark. Die werden bei der nächsten Telefonrechnung abgebucht und dem CCC zugeschrieben. Dazu kommen dann noch 2% Inkassogebühr und die minütlichen Kosten für die Telefonrechnung. Das können Sie wiederholen, so oft Sie wollen, weil es ja keine Obergrenze gibt, wie oft man kostenpflichtig auf eine Seite zugreift.
Und dachten uns, nee, also das ist jetzt eigentlich zu einfach und so kann es ja dann nicht sein. Und dann hatten wir schon den Entschluss gefasst, ja, wir wollen dann mal Geld umbuchen. Da das dann ja offiziell eine Ordnungswidrigkeit ist, hatten wir uns überlegt, ja, wer drückt dann auf den Knopf, wie sieht das juristisch aus? Und bis wir uns dann irgendwie grob geeinigt hatten, hatten die natürlich ihr Kennwort geändert. Aber wir wussten, wenn wir da noch mal irgendwann später in so eine Gelegenheit kommen, dann wird dann nicht lange gefackelt.
Ganz uneigennützig scheinen Steffen Veneri und Wau Holland also nicht zu handeln, wenn sie auf die Gefahren von BTX hinweisen. Bei dieser Aktion haben die beiden keinen Pfennig verdient, weil das Zentralamt sein Passwort zu schnell geändert hat. Bei ihrem nächsten Coup sieht das schon ganz anders aus. In den rutschen die beiden fast zufällig rein, als Steffen Veneri beim Rumprobieren auf ein Problem stößt.
Im Grunde kamen wir dann zu diesem Bug, wo es halt diesen Seitenüberlauf gab. Das heißt, wenn man in den Speicherplatz von 1926 Bytes genau auch die 1926 Bytes reingeschrieben hat, dann gab es einen Speicherüberlauf und es wurden sozusagen Fremddaten aus dem System in diese Seite, ich will jetzt mal sagen, hineinkopiert oder angesogen.
Was Steffen Veneri hier beschreibt, nennt sich Buffer Overflow oder auch Datenüberlauf. Das gibt es heute immer noch und das nutzen vor allem Kriminelle gern, um Schadsoftware auf einen Computer zu bringen. Dabei stopfen sie einen begrenzten Speicherplatz mit mehr Daten voll, als der vertragen kann. Das heißt, der eigentliche Speicherplatz ist voll. Der Computer versucht, an mehr Platz zu kommen und überschreibt andere Daten. Dann stimmt im Speicher gar nichts mehr und es kann sein, dass der Computer abstürzt oder sogar Daten ausspuckt, die eigentlich von ganz woanders herkommen.
Es waren halt wirre Daten, die halt kamen. Teilweise BTX-Seiten, teilweise komische Zeichen, Anzeigen. Wir haben das einfach dann probiert, also immer wieder sozusagen gemacht.
Steffen Veneri crasht das System immer wieder und mit Absicht, damit die Seite überläuft sozusagen. Wenn das passiert, kotzt der Computer wild Daten aus. Scheinbar sind das wirre Daten. Doch Steffen Veneri hofft, dass er dort ein Muster erkennt. Begriffe, Wörter oder sogar Passwörter.
Und im Rahmen dieser Seitenzugriffe tauchten dann eben praktisch diese Kennungsdaten auf, die halt daran erkennbar waren, dass die Ziffernfolgen halt alle damals Kennungsdaten mit drei Nullen auf, also es fiel halt durch den Aufbau der Sachen auf sozusagen. Und wir hatten das dann notiert und ja, ausprobiert, ob wir da was treffen.
In diesem Gewirr aus Zahlen und Buchstaben entdeckt Steffen Veneri tatsächlich die Zugangsdaten der BTX-Seite der Hamburger Sparkasse. Die erkennt er daran, dass sie, wie alle Nutzerkennungen, mit drei Nullen beginnt. Und daneben steht etwas, das das Passwort fürs Login sein könnte. USD 70.000, sowie 70.000 US-Dollar.
Und das war dann halt ein öffentliches BTX-Gerät von einer Sparkasse. Gut, haben wir gesagt, ja, jetzt auch kein langes Theater, sondern das wird jetzt einfach mal schnell auf den Knopf gedrückt. Und wir haben dann auch, glaube ich, nur einen Tag gewartet.
Ihr erinnert euch an den ersten Versuch der beiden mit dem Fernmeldetechnischen Zentralamt, als das Kennwort wieder geändert wurde. Diesmal wollen sie sich nicht gleich wieder ausschließen lassen und schlagen direkt zu. Mit der Kennung der Hamburger Sparkasse wollen sie die Spendenseiten des Chaos Computer Clubs aufrufen und so ein bisschen Geld verdienen. Es ist die Nacht vom 16. auf den 17. November 1984.
Wau hatte dann ein Programm für seinen tragbaren Taschencomputer geschrieben, wo er praktisch die Kassettenrekorderschnittstelle ansteuern konnte. Und die haben wir dann auf der Tastatur mit der Rautentaste verlötet, sodass praktisch der Computer immer wieder auf die Rautentaste gedrückt hat.
Die Raute-Taste bedeutet beim BTX so etwas wie Enter, also die Bestätigung, dass Steffen Veneri die Seite aufrufen will und dass er weiß, dass ihn das Geld kostet. In diesem Fall aber nicht ihn, sondern die Sparkasse Hamburg. Über deren Account steuern er und Wau Holland die Seite vom Chaos Computer Club an.
Das haben wir dann noch so weit optimiert, dass dann die abgerufene Seite gar nicht mehr angezeigt wurde, sondern nur noch die Bestätigung nochmal angucken für, wir hatten damals ein Sonderangebot, 9,97 Mark in dem Fall. Und ja, das Ding haben wir dann abends angeschmissen und das hat dann die ganze Nacht klack, 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 klack gemacht. Ich habe daneben geschlafen. Ich hatte damals noch so die Befürchtung irgendwie, dass vielleicht so bei 10.000 Mark irgendwo dann in Ulm, wo der Zentralrechner stand, irgendwo eine Klingel losgeht, dann im Rechenzentrum, naiverweise. Aber nein, es ist gar nichts passiert.
Nur klack, 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 klack. Das Geräusch, wenn die Seite neu geladen wird. Jedes Klack-Klack sind 9,97 Mark für den Chaos Computer Club. Klack-Klack, Klack-Klack.
Und am nächsten Morgen halt dann irgendwie beim Aufstehen waren es dann halt 134.000 Mark und ein paar zerquetschte.
Mehr als 134.000 Mark hat die Hamburger Sparkasse diese Nacht gekostet. Jetzt stellt euch mal den nächsten Morgen vor. Was würdet ihr machen, wenn ihr gerade, nicht ganz legal, jede Menge Geld gemacht habt?
Der erste Schritt war dann frühstücken. Vaus Vater war dann auch noch zu Besuch an dem Tag.
Klar, auch Leute, die gerade 134.000 Mark in einer Nacht mit dem BTX verdient haben, müssen was frühstücken. Aber Steffen Velneri und Vau Holland geht's bei der Aktion ja auch gar nicht wirklich ums Geld, sondern um den Beweis, dass das BTX-System nicht sicher ist, dass es gefährlich ist. Sie wollen die Post zwingen, ihre Sicherheitslücken zu schließen. Ihr ganz konkretes Ziel: Die Post soll eine Obergrenze einführen, wie viel Geld man monatlich mit dem BTX-Gerät ausgeben kann.
Dann haben wir überlegt, was machen wir? Wir hatten dann mit Bekannten vom Stadtfernsehen Hamburg hatten wir was vorproduziert. Aber nachdem wir das dann gemeldet hatten, ich glaube, wir haben uns am Montagmorgen beim Datenschutzbeauftragten gemeldet. Und danach irgendwie, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie das ging. Jedenfalls wurde das plötzlich ein Selbstläufer, der uns dann regelrecht erschlagen hat in den nächsten Wochen. Also sozusagen, ja, wir sind dann halt in der Medienwelle untergegangen. Und das wurde dann noch irgendwie aus Hamburg live in die Heute-Journal nach Mainz dann irgendwie in die Sendung eingeklinkt. Ich weiß das nicht genau, wie die das gemacht haben, aber danach war jedenfalls dann bei uns natürlich die Hölle los.
Steffen Velneri und Vau Holland werden als Helden gefeiert. Sie sind die, die Computertechnik sicher machen wollen. Nur der Post gefällt das natürlich so gar nicht. Die Post gibt zwar zu, dass es Fehler im System gegeben haben könnte und dass es diesen Datenüberfluss geben kann. Aber dass dabei das Passwort und die Nutzererkennung einer Bank ausgegeben wird, das kann nicht sein, sagt die Post. Sie hätten doch niemals ein unsicheres Produkt auf den Markt gebracht. Heute will die Post übrigens von BTX nichts mehr wissen und deshalb nicht mit uns darüber sprechen. Es gibt keine Experten mehr dafür bei der Post, erklären sie uns per Mail. Anderswo gibt's aber noch BTX-Experten. Erik Danke zum Beispiel. Der war seit Mitte der 70er Jahre im Team der Deutschen Bundespost und gilt seitdem als der unumstrittene BTX-Papst. Und der schwört auch 30 Jahre später noch darauf, dass BTX sicher war. Auf einer Podiumsdiskussion des Chaos Computer Clubs 2014 sagt er, der CCC konnte damals gar nicht durch den technischen Fehler die Zugangsdaten bekommen. Das war unmöglich.
In der Tat hat es einen solchen Überlauf im Editiersystem gegeben. Haben wir auch nie bestritten. Dann, als es dann bekannt war, vorher wussten wir das nicht, dass das so ist. Und das, was auf den Bildschirm kam, war Datenmüll. Ein Pärchen von Kennungen kann dabei unmöglich entstanden sein. Und erschwert hinzukommt, dass die Kundendaten in dem BTX-System verschlüsselt waren. Das war ein neues BTX-System, das heißt, es war noch nicht so stark erprobt, dass das nicht hätte sein können, dass da ein Fehler ist. Und es war ja dann offensichtlich auch ein Fehler, der relativ schnell abgestellt wurde. Die IBMer haben mir gesagt, die Zugangsdaten waren verschlüsselt. Das heißt, selbst wenn eine Datei dort hätte zugegriffen werden können, dann wäre sie nicht im Klartext lesbar gewesen.
Datenüberfluss, bei dem Datenmüll ausgespült wird, das kann schon sein. Aber brauchbare Daten, dann auch noch Kennung und Passwort zusammen, auf keinen Fall.
Dann haben wir natürlich von unserer Seite auch nachrecherchiert, was kann denn da passiert sein. Wir haben insbesondere natürlich gesehen, dass diese Kennungen 3 Tage vorher bei einer öffentlichen Bildschirmtextdemonstration der Hamburger Sparkasse verwendet wurden. Genau diese Kennungen. Der Zugang war also wahrscheinlich nicht so abgesichert, wie das hätte sein sollen.
Der BTX-Entwickler Erik Danke und die Post glauben also, dass Steffen Veneri und Wau Holland nicht an die Login-Daten gekommen sind, weil BTX unsicher ist, sondern weil die Hamburger Sparkasse unvorsichtig war und Steffen Veneri bei dieser öffentlichen Präsentation die Daten ausgespäht haben soll. Es gibt sogar noch ein paar andere Gerüchte. Zum Beispiel, dass der Sohn eines Bankmitarbeiters das Passwort an die beiden vom Chaos Computer Club verkauft haben soll. Völliger Quatsch, sagt Steffen Veneri.
Sie sagen halt, das kann nicht aus dem System rausgekommen sein. Ich kann ja nur sagen, was ich beobachtet habe. Ich bin halt Frontkämpfer am Terminal und hack da was rein und sehe halt, was passiert. Ne? It's not a bug, it's a feature, haben wir immer gesagt. Also man arbeitet auch mit den Fehlern des Systems.
Das sind 2 Erzählungen derselben Geschichte. Auch heute lässt sich das Rätsel nicht final lösen. Für Steffen Veneri und Wau Holland werden die Dinge jedenfalls zunehmend kompliziert. Ihr ursprüngliches Ziel, auf die Gefahren vom BTX-System hinweisen, das bleibt erstmal komplett auf der Strecke. Ganz im Gegenteil, es beginnt ein Run auf die Geräte.
Äußerst interessant, auch dass danach dann natürlich viele Leute sich dann für BTX interessiert haben und Akustikkoppler und Modems, was noch am Markt war, wurde dann weggekauft und so. Das hat also da auch für einen riesen Ansturm gesorgt von Leuten, die gesagt haben, oh, da will ich auch dabei sein, da kann man Geld verdienen.
Das genaue Gegenteil also von dem, was die beiden eigentlich erreichen wollten. Scheinbar jeder will jetzt so ein BTX-Gerät, Datensicherheit hin oder her. Und die Post denkt nicht daran, eine Obergrenze einzuführen. Und dann ermittelt auch noch der Datenschutzbeauftragte der Stadt Hamburg gegen Steffen Veneri und Wau Holland. Schließlich behauptet die Post ja, die beiden hätten aktiv Daten geklaut.
Das hat knapp 1,5 Jahre gedauert mit mehreren Besuchen, Aussagen hin und her. Was sagt die Post, was sagen wir und so weiter. Der Datenschutzbeauftragte hat das halt untersucht 1,5 Jahre lang und ist dann zu der Aussage gekommen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber, dass es nicht ausgeschlossen ist. Und nichts anderes hatten wir ja auch behauptet. Wir haben ja auch x Versuche gemacht, bei denen wir nur Schrott gekriegt haben. Und dass da wirklich einmal was dabei war, was dann aus irgendeinem Bereich kam, haben wir ja selber auch als von Anfang an gesagt, dass es wahrscheinlich eher Zufall ist. Also im Kern wurde das Ganze dann beendet nach 1,5 Jahren mit einer Verwarnung, das nicht nochmal zu machen.
Es endet also als Ordnungswidrigkeit. Wahrscheinlich auch, weil der Chaos Computer Club die 134.000 Mark nie eingefordert hat, die er doch eigentlich für die vielen, vielen Rautezeichen der Hamburger Sparkasse hätte bekommen müssen. Kosten sind also weder bei der Sparkasse noch bei der Post entstanden. Aber wenigstens bringt die Geschichte Steffen Veneri und Wau Holland Aufmerksamkeit. Und die hilft, um vor den Gefahren des BTX-Systems zu warnen. Die beiden nutzen jetzt also die große mediale Aufmerksamkeit, die ihnen der Coup mit der Sparkasse beschert hat. Und zwar mit dem ersten Chaos Computer Club Hackertreffen Ende 1984.
Naja, es kamen dann die ersten und sagten, wir müssen ein Treffen machen, jetzt ist hier Hype, jetzt und dann habe ich innerhalb von 4 Wochen Räume besorgt. Beamer besorgt, Fotokopierer besorgt. Ja, das war eine Menge Arbeit binnen 4 Wochen. Das Schwierigste war natürlich dann Telefonleitungen dahin zu bekommen. Aber da hat die Post dann gut gearbeitet.
Im Jahr des BTX-Hacks findet das allererste Hackertreffen des Chaos Computer Clubs statt. Und es bleibt nicht das einzige. Durch die große Öffentlichkeit wird der Chaos Computer Club deutschlandweit bekannt. Bald schon nicht mehr nur als ein Haufen von Computernerds, sondern als Menschen, die sich für die Rechte von Bürgern und Bürgerinnen einsetzen. Das BTX-System hat sich übrigens am Ende nie so richtig durchgesetzt. Nicht wegen der fehlenden Sicherheit. Die Post führt irgendwann nämlich doch noch eine Obergrenze ein. Sondern weil BTX irgendwann vor allem für Sexangebote steht. Erotik-Chats auf 25 Zeilen mit 40 Zeichen. Für 9,99, wenn man auf die Raute drückt. Als dann das Internet immer größer wird, hat das Design vom alten Bildschirmtext natürlich keine Chance mehr. Und 2001 ist dann endgültig Schluss mit BTX. Am Anfang steht aber ein Hack, der bis heute nicht final geklärt ist. Mindestens eine Frage bleibt offen. Woher hatten Steffen Werneri und Wau Holland das Passwort für den Account der Hamburger Sparkasse?
Ich kann damit ganz gut leben. Wie gesagt, ich habe den Bericht vom Datenschutzbeauftragten. Die Sache ist formell abgeschlossen und es bleibt halt spannend. Ne? Wenn alles geklärt wäre, wäre es ja unspannend. Also insofern kann ich damit ganz gut leben mit der Situation.
Das war Crime Exe. Mein Name ist Ann-Kathrin Mittelstraß. Reporter dieser Geschichte war Manuel André. Archivmaterial bereitgestellt vom Chaos Computer Club. Redaktion Marion Hertel, Konstanze Radnoti und Leopold Zark. Regie Niklas Kramann und Konstanze Radnoti. Mit Unterstützung von Leopold Zark. Audioproduktion Christoph Tampe. Produzent Reinhard Röde. Redaktion FAIO Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAIO Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Crime Exe ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag von FAIO.